Beck aktuell, der Podcast.
Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Ich bin Schriftleiter Ihrer wöchentlichen Pflicht- und Lieblingslektüre, der NJW. Heute geht es bei uns um Rechtsfragen rund ums Homeoffice. Das Thema hat gerade Hochkonjunktur, auch weil die Arbeit am heimischen Schreibtisch inzwischen als ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gilt. Um Kontakte im Betrieb und auf dem Weg dorthin zu vermeiden, macht seit kurzem die sogenannte Homeoffice-Verordnung das Angebot der Heimarbeit für Arbeitgeber unter bestimmten Umständen sogar zur Pflicht. Außerdem will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit einem mobile Arbeitgesetz das Homeoffice auch unabhängig von Corona als moderne und flexible Arbeitsform fördern. Die Verlagerung von Büroarbeit raus aus den Betrieben rein in die private Lebensumgebung findet jedenfalls gerade in einem Ausmaß statt, das sich, glaube ich, so kürzlich noch keiner hätte vorstellen können. In der Praxis bedeutet Homeoffice oft, dass ich mich zu Hause mit dem Laptop ins Firmennetzwerk einwähle. Ob das immer so ganz rechtskonform passiert, ist fraglich. Es gibt nämlich einige arbeitsrechtliche Vorgaben, die auch im Homeoffice gelten. Vieles wird derzeit eher pragmatisch gehandhabt oder sogar improvisiert, was natürlich der aktuellen Situation geschuldet, aber vielleicht nicht ganz ohne Risiken ist. Unter anderem hierüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Zu Gast bei mir im Podcast ist heute Rechtsanwalt Axel Bertram, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Münchner Kanzlei Employers. Er befasst sich als Anwalt sowie als Referent und Fachautor intensiv mit unserem heutigen Thema, der von ihm mit herausgegebene und verfasste Leitfaden zu Homeoffice und mobilem Arbeiten ist gerade in zweiter Auflage im CH Beck Verlag erschienen. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Bertram.
Grüß Sie, Herr Freudenberg.
Lassen Sie uns vielleicht am Anfang mal mit einer kleinen Begriffsbestimmung starten. Homeoffice ist ja wieder so ein deutscher Scheinanglizismus, den es im Englischen so gar nicht gibt. Dort ist Homeoffice die Bezeichnung für das Innenministerium, was im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus UK mitunter für Erheiterung sorgt, wenn die hören, dass wir seit Corona spätestens alle im Homeoffice arbeiten. Was wir hier arbeitsrechtlich unter Homeoffice diskutieren, heißt dort in der Regel Working from Home. Wissen Sie, wie der Begriff Homeoffice hierzulande entstanden ist beziehungsweise sich etabliert hat? Und da wir über Rechtsfragen rund ums Homeoffice sprechen, ist er eigentlich irgendwo legal definiert?
Naja, wir haben hier bei uns offensichtlich eine recht große Bereitschaft, Lücken in unserem Sprachgebrauch durch Scheinanglizismen oder sonstige wichtig und technisch toll klingende Begrifflichkeiten zu ersetzen. Da blicken wir auf eine lange Liste toller Begriffe zurück, sagen wir mal das Handy oder das Public Viewing genannt, Begrifflichkeiten, mit denen der Native Speaker, der der englischen Sprache mächtig ist, ja so direkt nichts anfangen kann, es sei denn, er kennt sich in den Usancen hier bei uns im Land ein wenig aus. Es scheint so zu sein, dass man tatsächlich keinen griffigeren Begriff finden konnte oder dass die vermeintlich griffigen schon besetzt waren. Also es böte sich ja an, über die Telearbeit zu sprechen, gerade die Telearbeit, die gab es aber begrifflich schon und die bezeichnet eben den fest eingerichteten Telearbeitsplatz. Oder auch die Heimarbeit, die sich begrifflich vielleicht auch angeboten hätte, ist schon seit Jahrzehnten besetzt durch das Heimarbeitsgesetz. Und so ist man scheinbar bei der Suche nach einem knackigen, greifbaren und auch nicht verstaubt wirkenden Begriff dann letzten Endes beim Homeoffice angekommen. Die Legaldefinition, die gibt es im eigentlichen Sinne bisher nicht. Wir haben Definitionen, ich sage jetzt vorsichtig, in Randbereichen. Wir haben im Paragraphen 2 Absatz 7 der Arbeitsstättenverordnung die Definition des Telearbeitsplatzes. Das ist der vom Arbeitgeber in den Räumlichkeiten des Arbeitnehmers fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplatz. Und der ist es auch nur dann, wenn die Parteien dann noch klare Regelungen über die wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung und so weiter vereinbart haben. So, da haben wir eine klare Abgrenzung, ich würde mal sagen, eine negative Abgrenzung zum Homeoffice, weil das ist es ja gerade nicht. Und dann haben wir ja ganz frisch in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, die im August 2020 veröffentlicht wurde, eine aber eher deskriptive Beschreibung, die das aufnimmt, was man bisher in der Praxis gelebt hat, nämlich, dass das Homeoffice eine Form des mobilen Arbeitens ist. sehr zutreffend, nämlich ein Arbeiten, was nicht in den Betriebsräumlichkeiten des Arbeitgebers stattfindet, und eine Form, die es den Beschäftigten ermöglicht, nach Abstimmung mit dem Arbeitgeber unter Nutzung beweglicher IT-Systeme von seiner Wohnung aus zu arbeiten. Die Rechtsqualität dieser Arbeitsschutzregel ist ohnehin aus verschiedenen Gründen nicht ganz eindeutig. Das darf man jetzt nicht als Legaldefinition verstehen, aber es passt zu dem, was man bisher unter dem Homeoffice so verstanden hat.
Es passt aber dann auch tatsächlich etwas besser zu der Bezeichnung Working from Home, weil eben betont wird, es ist eine Form des mobilen Arbeitens im Privatbereich und eben nicht sozusagen eine Spiegelung des Büros nach Hause. Wir kommen darauf später bestimmt noch im Einzelnen zurück. Ich will jetzt erstmal mit Ihnen über diese sogenannte Homeoffice-Verordnung sprechen, die ich eingangs erwähnt habe. Die heißt eigentlich korrekt SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung und sie enthält auch einige Regeln, die nicht das Homeoffice betreffen. Aber der Titel Homeoffice-Verordnung hat sich, glaube ich, für das Regelwerk etabliert und darauf wollen wir uns auch jetzt fokussieren. Darin finden sich ja manche Vorgaben für die Arbeitgeber. Mal ganz kurz, was müssen die nach der Verordnung jetzt tun und was droht ihnen, wenn sie das nicht machen?
Naja, der Verordnungstext ist insoweit einigermaßen kurz und knackig. Danach hat der Arbeitgeber den Beschäftigten, soweit diese Büroarbeiten oder vergleichbare Tätigkeiten verrichten, anzubieten, dass sie diese Tätigkeiten aus ihrer Wohnung heraus ausführen, wenn, und das ist der einzige Ausschlussgrund, keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. Kurz gesagt, alles, was Büroarbeit oder vergleichbar ist, müsste der Arbeitgeber seinen Beschäftigten für die Homeoffice-Tätigkeit anbieten. Was droht, wenn man das nicht macht? Naja, Kontrolle und Zwangsmaßnahmen durch die Arbeitsschutzbehörden wären jedenfalls der vom Verordnungsgeber vorgesehene Reflex. Wie realistisch das dann ist, muss man sich vielleicht im Detail anschauen.
Für die Arbeitnehmer ist das Ganze freiwillig, was aus meiner Sicht eine etwas seltsame Kombination bzw. Konstruktion ist, insbesondere auch im Hinblick auf die angesprochene Pandemiebekämpfung, weil letztlich der Verordnungsgeber die Einhaltung dieser Regeln damit ja ganz in die Disposition der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellt. Aber sei es drum, kann denn der Arbeitnehmer jetzt nur ganz zustimmen oder ganz ablehnen oder gibt ihm die Verordnung auch die Möglichkeit, teilweise zuzustimmen oder die Zustimmung an Bedingungen zu knüpfen?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die jetzt aktuell viele Arbeitgeber und auch viele unserer Mandanten in dieser Situation umtreibt. Tatsächlich geht die Verordnung erstmal nur davon aus, dass die Verlagerung ins Homeoffice für den Arbeitnehmer freiwillig ist, er also nicht verpflichtet ist, einem derartigen Ansinnen des Arbeitgebers Folge zu leisten. Das Ganze beruht wohl auf dem Gedanken, dass man eine Verpflichtung vor dem Hintergrund der grundgesetzlich geschützten Unverletzlichkeit der Wohnung zu, in Anführungsstrichen, Lasten des Arbeitnehmers wohl nicht im Verordnungswege einrichten könnte. Wenn man jetzt auf die Seiten des Ministeriums schaut, findet man dort aber doch den dringenden Appell an die Arbeitnehmer, dass sie diese Angebote der Arbeitgeber denn bitte annehmen mögen. Aber tatsächlich, der Arbeitnehmer kann, ohne irgendeinen Grund angeben zu müssen, dieses Ansinnen zurückweisen. In der Praxis wird sich aber oft die Frage stellen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich nicht einfach nur zurückweist, sondern Bedingungen stellt. Sei es, dass er gerne eine horrend dotierte Auslagenpauschale hätte, oder sei es, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eigentlich ganz brav und vorbildlich eine Homeoffice-Vereinbarung vorlegt und dem Arbeitnehmer die Konditionen nicht passen. Irgendwelche Vorgaben zum Geheimnisschutz, zum Datenschutz, wo der Arbeitnehmer sagt, na, ich arbeite schon gern von zu Hause, aber so strenge Regelungen zur Clean Desk Policy, die möchte ich nicht einhalten. Also bitte, lieber Arbeitgeber, trage mir das Homeoffice doch gerne an, aber ohne Vorgaben zur Clean Desk Policy. Und genau diese Diskussionen finden gerade statt. Die Verordnung hilft uns an dieser Stelle nicht weiter. Die Verordnung sagt uns nur, für den Arbeitnehmer ist das Ganze freiwillig. Und zum freiwillig gehört halt auch, dass man über diese Punkte möglicherweise diskutieren kann und diskutieren muss. Das Problem hat dann letzten Endes der Arbeitgeber, der sich für den Fall einer Kontrolle gegenüber der Arbeitsschutzbehörde ja erklären muss, dass er ordnungsgemäß herausgefunden hat, welcher Arbeitsplatz denn überhaupt für die Tätigkeit im Homeoffice geeignet ist. Darüber sollten wir vielleicht gleich auch noch kurz sprechen. Und dass er dann als Reaktion darauf, dass dem Arbeitnehmer ebenso, ordnungsgemäß, verordnungskonform angetragen hat. So, wenn der Arbeitgeber das gemacht hat, dann meint man, müsste er alles getan haben, was man ihm zumuten kann. Und dazu gehört wohl auch, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, wie soll ich sagen, das Homeoffice zu marktgerechten Konditionen angetragen hat. Und wenn der Arbeitnehmer dann diese marktgerechten Konditionen, also jetzt wieder Regeln zur Geheimhaltung und Datenschutz oder Ähnlichem, nicht akzeptieren will, dann möchte man meinen, dass der Arbeitgeber dann wohl genug getan hätte. Aber an dieser Stelle hat die Vorgabe in der Verordnung schlicht ein Loch in der Erklärung. Da wird man unter Umständen diskutieren müssen.
Aber wenn der Arbeitgeber muss und der Arbeitnehmer kann, dann liegt ja wohl die Darlegungs- und Beweislast beim Arbeitgeber. Deshalb, was muss und wie muss er dokumentieren, um das sozusagen rechtssicher angeboten zu haben?
Völlig richtig. Letzten Endes ist der Arbeitgeber in der Darlegungs- und Beweislast für den Fall, dass er denn kontrolliert wird. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber jetzt im ersten Schritt eigentlich für jeden Arbeitsplatz, für jede Tätigkeit prüfen muss, ob die Verlagerung der Tätigkeit ins Homeoffice möglich ist oder ob zwingende betriebliche Gründe einer solchen Verlagerung entgegenstehen. Und wenn ich sage, der Arbeitgeber müsste jetzt prüfen, dann ist das schon wieder etwas schief. Genau genommen müsste ich sagen, der Arbeitgeber müsste geprüft haben. Die Verordnung ist ja am 21. Januar, Freitagnachmittag, verkündet worden. Und dann schon am 25. Januar in Kraft getreten. Und wie man der Verordnungsbegründung entnehmen kann, geht der Verordnungsgeber davon aus, dass das für alle Arbeitgeber hinreichend Zeit war, um die nötigen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, sodass am 25. Januar 0 Uhr jeder Arbeitgeber eigentlich schon hätte startklar sein müssen und eben die Prüfung, welcher Arbeitsplatz ist denn überhaupt fürs Homeoffice geeignet, hätte abschließen müssen und auch schon die entsprechenden Angebote an die Arbeitnehmer hätte ausreichen müssen. Das ist wahrscheinlich in vielen Fällen so rasch nicht geschehen. Ich glaube, dass da noch viele Arbeitgeber dabei sind, genau das zu bearbeiten. So, also erster Schritt wäre, braucht man herausfinden, welche Tätigkeit, Überschrift ist ja Bürotätigkeit, ist für die Arbeit im Homeoffice geeignet und wo gibt es zwingende betriebliche Gründe. So, und diese Prüfung, also dass man das geprüft hat und zu welchem Ergebnis man gekommen ist und warum man dazu gekommen ist, das sollte man als Arbeitgeber dokumentieren. Da muss man sicherlich kein langatmiges Memo schreiben, aber kurz stichpunktartig, weshalb die eine oder andere Tätigkeit in Frage kommt oder eben grundsätzlich nicht in Frage kommt, also was da die zwingenden betrieblichen Gründe sind. Wobei, vielleicht da auch kurz zum Inhaltlichen, mit diesen zwingenden betrieblichen Gründen hat der Verordnungsgeber sich und vor allem den Arbeitgebern sicherlich keinen großen Gefallen getan. Es soll ja ausschließlich um betriebliche Gründe gehen, also um Fragen, die in der im Ablauf der Betriebsabläufe begründet sind. Also diese Tätigkeit kann einfach nicht im Homeoffice erledigt werden, wobei ja der Verordnungsgeber anscheinend davon ausgeht, dass die Bürotätigkeit per se mal eine solche wäre, die Homeoffice geeignet ist, scheinbar eine Annahme, da kommt's ja auf die Betriebsmittel nicht so an. Ich meine, das ist in vielen Fällen schlicht eine Fehlannahme, weil ja auch Bürotätigkeiten oftmals an Betriebsmitteln hängen, sei es die Akten, die im Aktenschrank physisch stehen, auf die vielleicht sogar mehrere Mitarbeiter zugreifen müssen, und wo es vielleicht auch unrealistisch ist, dass der Arbeitgeber umzugswagenweise Aktenregale in das Homeoffice eines Mitarbeiters befördert, die Entgegennahme von Post, die Bedienung einer Telefonanlage und vieles mehr. So, und wenn Inhalt einer Bürotätigkeit eben solche Arbeiten sind, die im Betrieb nur erledigt werden können, dann haben wir wohl zwingende betriebliche Gründe, die der Verlagerung ins Homeoffice entgegenstehen. Und dann wäre genau das zu dokumentieren, sodass man später auch belegen kann, dass man sich diese Gedanken gemacht hat und was das Ergebnis dieser Gedanken war. Dann kommen aber noch weitere Fragen dazu. Im Homeoffice treibt uns hier oft der Datenschutz um. Wenn man das mit dem Datenschutz alles so genau nehmen würde, wie man es eigentlich genau nehmen müsste, müsste man feststellen, dass viele Tätigkeiten schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht für die Verlagerung ins Homeoffice geeignet sind, womit sich für den Arbeitgeber, der compliant agieren will in Sachen Datenschutz, natürlich die Frage stellt, naja, wenn eine Tätigkeit aus datenschutzrechtlicher Compliance nicht für die Tätigkeit im Homeoffice geeignet ist, vielleicht auch gerade unter Betrachtung der konkreten Situation beim Arbeitnehmer daheim, wo noch drei Familienmitglieder zusätzlich in der Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen und alles mitbekommen, ist das dann ein zwingender betrieblicher Grund, dass ich sagen kann, naja, das kann datenschutzkonform nicht gemacht werden? Halte ich als Argument fast für zwingend, ergibt sich aber so direkt nicht aus der Verordnung. Jedenfalls wäre auch das sinnvoll, diese Überlegungen dann zu dokumentieren. So, und wenn ich diesen ersten Schritt gegangen bin, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe und dokumentiert habe, welche Tätigkeit denn per se geeignet wäre, dann ist ja der zweite Schritt, dass ich den Arbeitnehmern, die ich für insoweit geeignet halte oder deren Position ich für geeignet halte, die übertragen ins Homeoffice auch antrage. Gut. Bei den Arbeitnehmern, die da tatsächlich spontan ins Homeoffice wechseln, werde ich nicht viel dokumentieren müssen. Bei denen habe ich ja im Sinne der Verordnung alles richtig gemacht. Interessant wird es wiederum bei den Arbeitnehmern, die sich dann komplett oder aus irgendwelchen Verhandlungsgründen heraus weigern. Bei denen tue ich mir als Arbeitgeber auch einen Gefallen, dass ich zumindest den Umstand, dass ich überhaupt angeboten habe, klar dokumentiere und dass ich auch dokumentiere, warum es denn nicht zustande gekommen ist. Sei es ein E-Mail-Verlauf oder ein, wenn es mündliche Besprechungen gab, ein Besprechungsvermerk. Denn danach werde ich ja gegebenenfalls gefragt werden, wieso ist denn die Tätigkeit von Mitarbeiter M, dessen Tätigkeit grundsätzlich geeignet wäre, nicht ins Homeoffice verlagert worden. Und dann möchte ich sagen können, das habe ich dem am so und so vielten angetragen. Und er hat gesagt, er möchte nicht oder er kann nicht. Wenn ich das reproduzierbar belegt habe, dann meine ich, bin ich für eine etwaige Kontrolle durch Arbeitsschutzbehörden gut vorbereitet.
Also das zeigt, die relativ kurze Verordnung wirft doch eine ganze Menge Fragen auf. Es klangen einige Kritikpunkte an. Sie haben auch schon die Frage angesprochen, inwieweit ist eigentlich die vorgesehene Kontrolle realistisch. Um die Verordnung abzuschließen, wie würden Sie die insgesamt auch im Hinblick auf das Ziel der Pandemiebekämpfung bewerten? Ist sie sinnvoll und vor allen Dingen wirkungsvoll oder hat sie doch in erster Linie Symbolwert?
Ich habe da zwei Seelen in meiner Brust. Also auf der einen Seite, die Corona-Situation beschäftigt uns jetzt seit über einem Jahr hier im Land. Und ich denke, jeder Beitrag, der zur Reduzierung des Infektionsgeschehens irgendwie nützlich ist, der ist wichtig und willkommen. Und wir wollen nicht noch die dritte und die vierte Welle und das dritte Jahr im Corona-Notstand überdauern. Insofern begrüße ich grundsätzlich jede Maßnahme, die dazu beitragen kann, und jeder Arbeitnehmer, der vermeidbar nicht ins Büro fährt und nicht in Bus und überfüllten Straßenbahnen sitzt, ist sicherlich ein guter und wichtiger Beitrag an dieser Stelle. Insofern will ich dieser Verordnung auch nichts wegnehmen. Trotzdem meine ich, dass das, was in der Verordnung politisch mitschwingt, dieses jetzt müssen wir die widerspenstigen Arbeitgeber aber endlich zwingen, mehr Homeoffice zu machen, weil das wollen ja nur die Arbeitgeber nicht. Das empfinde ich zu einem großen Teil als Politik, als Meinungsmache und vielleicht auch schon ein Stück Vorgriff auf den Wahlkampf. Der Bundesarbeitsminister müht sich ja seit längerem, das Thema Homeoffice auch publikumswirksam zu betreiben, und es wird immer die Diskussion befeuert, dass das in Wahrheit die unwilligen Arbeitgeber wären, die sich da sträuben. Das entspricht gar nicht meinem Eindruck. Ich erlebe im Mandantenkreis jede Menge Arbeitgeber, die da sehr aufgeschlossen sind, die aber nur an tatsächliche technische, auch rechtliche Hürden, zum Beispiel den Datenschutz, stoßen. Und jetzt habe ich selbst natürlich keine eigenen Statistiken und auch nur Zugriff auf die Zahlen, die so üblich kursieren. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann hat man den Eindruck, dass doch zumindest die Arbeitgeber sich erheblich bemüht haben, in den letzten 12 Monaten viele Tätigkeiten auch sehr kurzfristig in Homeoffices zu verlagern. Und es gibt auf den Seiten des BMAS eine sehr interessante, hunderte Seiten lange Studie, die auch vom BMAS selbst initiiert wurde. Da findet sich unter anderem eine Befragung von Arbeitnehmern, wie es denn wäre, ob sie denn eigentlich gerne ins Homeoffice würden und welche Hinderungsgründe sie denn selbst sehen. Und da sagen rund 2/3 der befragten Arbeitnehmer, dass ihre Tätigkeit für richtigen Homeoffice schon gar nicht geeignet wäre, und ein weiterer erheblicher Teil im zweistelligen Prozentbereich gibt an, dass ihre räumlichen Gegebenheiten daheim überhaupt nicht geeignet wären für eine Tätigkeit im Homeoffice. Inwieweit das jetzt wirklich repräsentativ ist, ich bin kein Statistiker, ich habe die Umfrage nicht gemacht, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn schon die Arbeitnehmer, die selber vielleicht den Wunsch nach einem Homeoffice hätten, die Realisierungsmöglichkeiten derart kritisch beleuchteten, dann drängt sich mir auf, dass wir vielleicht nicht mehr dieses riesige Potenzial haben, um noch mehr Leute ins Homeoffice zu verfrachten. Und es geistert ja immer diese Zahl herum, dass beim ersten Lockdown doch noch 1, 2, 3 Prozentpunkte mehr Arbeitnehmer im Homeoffice waren, als das jetzt der Fall ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Das haben wir ja selbst am eigenen Leib, aber auch bei der Mandantschaft erlebt. Wir haben aber auch gesehen, dass bei dem ersten Lockdown viele Arbeitgeber, also wieder besseres Wissens und in dem Bewusstsein, dass Arbeitnehmer dann auch teilweise gar nicht mehr sinnvoll eingesetzt werden können, es einfach zugelassen haben, dass die Arbeitnehmer sich für ein paar Wochen daheim verschanzt haben. Und dann hat man eben damit gelebt, dass es einen geringeren Output gab und dass viele Aufgaben einfach nicht oder nicht ganz regelkonform erledigt wurden. Ich meine, diesen Zustand kann man der Wirtschaft jetzt auch nicht dauerhaft oder mehrfach zumuten. Insofern habe ich den Verdacht, dass wir das Thema Homeoffice im Moment schon relativ weit ausgereizt haben und dass dieser Werbeeffekt mit dieser Verordnung im Wesentlichen ein PR-Stand des Ministers war, vielleicht auch ein ganz gelungener PR-Stand an dieser Stelle.
Da denke ich natürlich sofort an ein weiteres Vorhaben. Der Minister hat kürzlich den Entwurf eines mobile Arbeiten-Gesetzes vorgelegt. Es gab dazu schon mal einen Entwurf, der wurde vom Kanzleramt gestoppt. Die neue Version sieht jetzt statt der ursprünglichen Fassung, anstatt eines verbindlichen Rechtsanspruchs auf mobile Arbeit, nur eine Erörterungspflicht vor. Das klingt für mich auch schon wieder ein bisschen schräg. Was ist damit gemeint? Also muss ich jetzt mit dem Arbeitnehmer 10 Minuten über Homeoffice sprechen und dann ist alles fein? Oder was sieht das Gesetz vor?
Naja, es ist zumindest insoweit eine erfreuliche Entwicklung, dass der in der ersten Entwurfsfassung vorgesehene Anspruch nun, ich sag vorsichtig, vorübergehend nicht mehr vorgesehen ist. Wir sind im Wahljahr und je nachdem, wie die Wahlen ausgehen, wird das Thema mit dem Anspruch sicher wieder aufs Papier kommen. Im Moment haben wir eine abgespeckte Version, einen Versuch, das minimal Mögliche nach dem Koalitionsvertrag zumindest umzusetzen. Diese Lösung, die jetzt in diesem neuen Referentenentwurf für ein Gesetz zur mobilen Arbeit vorgesehen ist, das erinnert so ein wenig an Teilzeit oder Teilzeit während der Elternzeit. Ein nicht direkt vorgesehener Anspruch, aber zumindest ein Recht des Arbeitnehmers, einen Antrag stellen zu dürfen, mit dem sich der Arbeitgeber dann innerhalb bestimmter Fristen auseinanderzusetzen hat und wo der Arbeitgeber zumindest eine Ablehnungsobliegenheit mit Fristsetzung von 2 Monaten hat. Und wenn der Arbeitgeber dieser Erklärungspflicht und seiner Erörterungspflicht nicht nachkommt, dann entsteht Kraft Gesetzes eben das vom Arbeitnehmer gewünschte Homeoffice. Insgesamt, wenn man es liest, es wirkt so etwas antiquiert, es knüpft auch an Gedanken an, die man halt bei dem Telearbeitsplatz hat, dass also Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich fest darauf vereinbaren, in welchem Umfang, an welchen Tagen, zu welchen Zeiten denn die Homeoffice-Tätigkeit stattfinden soll und dass dann die Parteien auch daran gebunden sind. Das mag ja für bestimmte Tätigkeitsformen auch tatsächlich funktionieren. Soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, aber es mag ja subalterne Bürofunktionen geben, die man letzten Endes, vorsichtig gesagt, von überall ausführen kann, die man notfalls auch zu einem Dienstleister outsourcen oder ins Ausland verlegen kann, wo es nicht so darauf ankommt, dass der Mitarbeiter tatsächlich greifbar ist. Da kann ich mir einige Sachen vorstellen und bei denen wird man wahrscheinlich auch regeln können, dass der Mitarbeiter jeden zweiten Montag vom Homeoffice aus arbeitet. Ich habe aber den Eindruck, dass das für sehr viele Tätigkeiten in unserer modernen, diversifizierten Arbeitswelt eben in dieser statischen Form, in diesen althergebrachten Überlegungen, das sind ja zum Teil gewerkschaftsnahe Programme von 10 oder 20 Jahren Alter, nicht mehr realitätsnah ist. Ein durchschnittlich wichtiger Arbeitnehmer, der eine Bürotätigkeit ausführt, und das ist ja unglaublich vielgestaltig, der ist eben nicht auf diese reine Bürotätigkeit beschränkt, sondern der hat ja weitere Funktionen, der muss irgendwie interagieren mit mit Kollegen, mit Kunden, mit anderen Aufgaben. Und dieses Interagieren bedingt meistens eine gewisse Flexibilität in der Verteilung von Arbeiten. Da wird man Arbeiten im Büro erledigen können, man wird aber auch Arbeiten außerhalb des Büros haben. Und dann habe ich gerade das Dilemma, wenn ich mich jetzt darauf festgelegt habe, dass, nehmen wir ein Beispiel, eine angestellte Anwältin in der Kanzlei immer Montag und Dienstag jeder Woche im Homeoffice sitzt. Was mache ich denn dann mit der Mitarbeiterin, wenn sich gerade für Montag der Mandant ansagt und eine Besprechung für ein großes neues Projekt führen möchte? Sage ich dem Mandanten dann, ach lieber Mandant, wissen Sie, ich möchte die Mitarbeiterin XY hinzuziehen, kommen Sie doch erst am Mittwoch, dann ist die wieder im Büro. Unwahrscheinlich. Oder sage ich der Mitarbeiterin, jetzt am Montag kommt der Mandant, wenn ich hier in diesen Gesetzentwurf schaue, dann sagt mir die Mitarbeiterin, die darauf beharren möchte, nö, muss ich nicht, ich habe ja heute meinen Homeoffice-Tag. Wozu führt das dann? Führt das dann dazu, dass ich von vornherein für solche Mitarbeiter sage, nee, dann kann ich ein Homeoffice nach diesem Gesetzentwurf gar nicht machen, weil ich diese statische Regelung überhaupt nicht leben kann? Oder mache ich diese statische Regelung, wir halten sie nachher alle nicht ein, weil wir sagen, in Wahrheit ist die Arbeitswelt viel flexibler? Das scheint mir zur Arbeitsrealität nur mittelgut bis gar nicht zu passen. Und es scheint vor allem den Bedarf, der tatsächlich da ist, in der Wirtschaft, aber auch bei den Arbeitnehmern, Arbeitsorte zu flexibilisieren und da, wo die Anwesenheit im Betrieb mal gerade nicht erforderlich ist, vielleicht auch spontan zu sagen, okay, die nächsten 2 Tage, da habe ich ein größeres Projekt, da muss ich viel nachdenken, das mache ich dann aus dem Homeoffice. Genau diesen Bedarf deckt dieser Gesetzentwurf gerade nicht. Ob das drum zukunftsfähig ist, das wird sich finden. Wahrscheinlich werden sich Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmern dann über Machbarkeit und Sinnhaftigkeit von fest vereinbarten Homeoffices auseinandersetzen müssen. Ob das dem betrieblichen Frieden nutzt, sei dahingestellt. Und ob das dem Homeoffice den gewünschten Aufwind gibt oder ob nicht die Arbeitsvertragsparteien tatsächlich jenseits derartiger gesetzlicher Regelung eben das regeln, was sie regeln müssen, was sie regeln möchten, das werden wir abzuwarten haben.
Na, dann schauen wir mal, ob noch was aus diesem Gesetzentwurf wird. Die Legislaturperiode dauert ja nicht mehr allzu lang. Dann lassen Sie uns nochmal auf das geltende Recht gucken. Für den Büroarbeitsplatz im Betrieb gelten ja unzählige Regelungen. Ich habe eingangs gesagt, Homeoffice bedeutet in der Praxis für die meisten Remote Work am heimischen Schreibtisch oder Küchentisch. Wenn wir jetzt so mal einzelne Bereiche durchgehen, wie ist es bei der Ausstattung des Arbeitsplatzes im Homeoffice?
Naja, also der Arbeitnehmer verrichtet auch im Homeoffice, also an seiner heimischen Arbeitsstätte, die eben nicht office-mäßig vom Arbeitgeber eingerichtet ist, seine ganz normale Arbeit. Und als Arbeitnehmer ist man darauf angewiesen, dass der Arbeitgeber die notwendigen Betriebsmittel stellt. Also wenn der Arbeitgeber erwartet, dass der Arbeitnehmer mit einem PC arbeitet, dann wird der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entweder ein taugliches Gerät zur Tätigkeit im Homeoffice zu stellen haben oder man muss sich darauf einigen, dass der Arbeitnehmer seine privaten Gerätschaften nutzt. Stichwort Bring Your Own Device, was gerade im Hinblick auf Datenschutz und Geheimnisschutz äußerst kritisch zu bewerten ist. Also im Zweifelsfalle rüstet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer eben mit den Gerätschaften aus, von denen er möchte, dass der Arbeitnehmer diese benutzt. Was das dann ist, hängt von dem ab, was der Arbeitnehmer machen muss. In den meisten Fällen wird es zunächst einmal mit einem Laptop und einem Mobiltelefon getan sein. Ansonsten, der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, wie bei der Telearbeit, den Arbeitsplatz einzurichten. Also der Arbeitgeber muss keine Möbel zum Arbeitnehmer befördern, der muss die da nicht aufbauen. Der muss auch nicht den Stecker vom Netzteil in die Steckdose stecken und der Arbeitgeber muss auch nicht dafür sorgen, dass der Monitor im richtigen Winkel zum Fenster steht und so weiter. Also letzten Endes ist es damit getan, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Betriebsmittel in die Hand drückt, von denen er möchte, dass der Arbeitnehmer diese verwendet und dass der Arbeitgeber die so absichert, wie er sie gerne abgesichert haben möchte.
Aber ich muss nicht gewährleisten, dass zwischen Bildschirm und Arbeitsplatz ausreichend Abstand ist. Ich muss dem Arbeitnehmer keine Lampe in die Küche hängen mit ausreichender Luxzahl. So weit geht es nicht.
Völlig richtig. Da ich gerade nicht diesen Telearbeitsplatz einrichte, bin ich aus der Gestaltung des Homeoffice, um den Begriff jetzt wieder zu nehmen, als Arbeitgeber weitestgehend heraus. Ich also rein tatsächlich, ich kann es auch nicht beeinflussen, weil ja gar nicht Inhalt der Absprachen ist, dass der Arbeitnehmer an einem konkreten festen Arbeitsplatz, der jetzt in einer bestimmten Art und Weise ausgestaltet wäre, arbeitet, sondern der Arbeitnehmer arbeitet halt von daheim. Und ob er das vom Sofa, vom Küchentisch oder tatsächlich von einem Homeoffice, also einem separierten Büro aus macht, ist nicht Teil der Vereinbarung. Und da kann und muss ich als Arbeitgeber keinen Einfluss drauf nehmen. Deshalb bin ich auch nicht für das Aufstellen der Lampe verantwortlich.
Im Homeoffice wird ja auch unter dem Gesichtspunkt der Flexibilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sehr geschätzt. Wie ist es denn mit der Arbeitszeit? Gilt die wie im Büro? Ist die flexibler? Darf ich auch in der Kernarbeitszeit mal kurz was erledigen gehen oder einen Arzttermin wahrnehmen?
Das ist eine ganz wichtige Frage und das ist ein Thema, wo sich dann die Vertragsparteien auch oft sehr kurzfristig schon entzweien, weil da scheinbar ganz unterschiedliche Wahrnehmungen oder Erwartungen herrschen. Das ist eigentlich ganz einfach. Also mit dem Homeoffice wird ja zunächst einmal nur der Arbeitsort aus dem Betrieb in die Wohnung des Arbeitnehmers verlagert. Sofern wir sonst nichts anderes vereinbaren, ändert sich an den Arbeitsinhalten nichts. Das heißt, für die Arbeitszeit gilt auch im Homeoffice genau das, was im Betrieb auch gelten würde. Also wenn der Arbeitnehmer im Betrieb feste Arbeitszeiten von 8 bis 16 Uhr hat, dann hat der auch im Homeoffice feste Arbeitszeiten von 8 bis 16 Uhr. Und wenn es in der Kernarbeitszeit zwischen 10 und 12 gibt, dann gibt's die auch im Homeoffice. Und nur weil der Arbeitnehmer zu Hause ist, bedeutet das eben zunächst einmal nicht, dass er seine Arbeitszeit entgegen den betriebsüblichen Vorgaben und Regelungen beliebig ändern oder unterbrechen könnte. Das ist aber ein Missverständnis, was gerade auch durch den politischen Diskurs zusätzlich befeuert wird. Da kommen ja dann immer diese durchaus verständlichen Stichworte, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und gerade wenn man im Homeoffice ist, soll man ja auch Gelegenheit haben, die Kinder zum Kindergarten, zur Schule, zum Sport und so weiter zu transportieren. Was ich als Familienvater alles gut nachvollziehen kann. Aber dann ist es eben nicht damit getan zu regeln, wir machen Homeoffice, dann müssen wir sagen, wir machen Homeoffice. Und dafür gelten im Übrigen folgende Besonderheiten. Du kannst dir deine Arbeitszeit frei einteilen in einem Korridor von X bis Y. Dann kann der Arbeitnehmer sich das frei einteilen. Ansonsten gilt schlicht das, was im Betrieb auch zu gelten hat. Und während entsprechend fester Arbeitszeiten hat der Arbeitnehmer eben auch zu arbeiten. Ich sehe das mit einem gewissen, teilweise auch Amüsement, wenn dann diskutiert wird, gerade wenn man mit Betriebsräten über Vereinbarungen rund um das Thema Homeoffice diskutiert. Na, wie ist das denn mit Erreichbarkeitszeiten und so Rückmeldefristen? Innerhalb welcher Frist muss sich denn der Arbeitnehmer zurückmelden, wenn der Arbeitgeber angerufen hat? Und dann muss ich schmunzeln und denke mir, na, wie ist das denn, wenn wir jetzt im Betrieb arbeiten und der Vorgesetzte ruft im Büro an? Dann hebe ich nicht ab und habe eine Zeit von einer Viertelstunde, um mich bei meinem Chef zurückzumelden. Nein, das ist doch fernliegend. Wenn der Chef anruft oder in der Tür steht, dann spreche ich mit dem, dann hebe ich ab. Da geht es nicht darum, wie viel Zeit ich habe, noch meinen Kaffee zu Ende zu trinken und vielleicht noch den Abwasch zu machen und dann rufe ich zurück, sondern da habe ich erreichbar zu sein. Und dieses Bewusstsein, dass das im Homeoffice eigentlich auch gilt, wenn wir nicht ausnahmsweise etwas anderes vereinbaren, das scheint in weiten Bereichen nicht vorhanden zu sein. Und das führt dann natürlich direkt zu Missverständnissen. Der Vorgesetzte ruft den Mitarbeiter im Homeoffice an und ärgert sich, dass der nicht erreichbar ist. Und der Mitarbeiter meint auch, ich habe da eine Viertelstunde Zeit oder so, um mich zurückzumelden. Das habe ich mal gegoogelt, das ist so. Nö, dem ist nicht so, sei denn, es ist ausdrücklich etwas derartiges vereinbart. Aber das ist dann halt schon mehr als nur Arbeit ins Homeoffice zu verlagern. Das ist dann schon, wir verlagern Arbeit ins Homeoffice und wir geben dem Arbeitnehmer zusätzliche Freiheit, auch mal nicht arbeiten zu müssen. Kann man ja vereinbaren, muss man aber nicht.
Sie haben eben den Betriebsrat schon genannt. Ist der zu beteiligen und wenn ja, in welchem Umfang?
Ja, ein viel diskutiertes Thema, wo auch gänzlich unterschiedliche Wahrnehmungen herrschen. Also wenn wir einen Betriebsrat im Betrieb haben, ist das Thema Homeoffice grundsätzlich schon ein Thema. Wir haben bis jetzt keinen dezidierten Mitbestimmungstatbestand zum Thema Homeoffice. Auch das eine Frage der aktuellen politischen Diskussion. Der Arbeitsminister hat in dem ersten Anlauf versucht, einen neuen Mitbestimmungstatbestand einzuführen. Und aktuell ist in dem Entwurf für das Betriebsrätestärkungsgesetz wieder ein neuer Mitbestimmungstatbestand für den § 87 Betriebsverfassungsgesetz vorgesehen. Aber de lege lata gibt's nichts Dezidiertes, sondern wir haben nur die Mitbestimmungstatbestände, die wir schon kennen. und an diesen arbeitet man sich eben entlang. Nehmen wir das Thema Arbeitszeiten. Wenn sich an den Arbeitszeiten nichts ändert, gibt es insoweit nichts mitzubestimmen. Wenn für das Homeoffice spezielle Arbeitszeitregelungen geschaffen werden sollen, dann gibt es Mitbestimmung des Betriebsrats zur Lage und Verteilung der Arbeitszeiten. Nehmen wir das Thema technische Überwachungseinrichtungen. Wenn der Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Nutzung des Homeoffices spezifische technische Überwachungseinrichtungen, also ein Videokonferenzsystem oder Ähnliches einführen möchte, dann hat der Betriebsrat darüber mitzubestimmen. Nicht über die Gestaltung des Homeoffice insgesamt, sondern eben über die Verwendung dieser konkreten technischen Überwachungseinrichtung. Und so stellt man fest, dass man einzelne Punkte hat, vielleicht auch der Arbeitsgesundheitsschutz im Homeoffice, wäre auch ein Mitbestimmungstatbestand, aber eben nie das Homeoffice als solches. Und die Frage, ob wir überhaupt Tätigkeiten ins Homeoffice verlagern, in welchem Umfang, wann das stattfindet, welche Mitarbeiter in welchem Rhythmus in diesen Genuss kommen sollen, wie wir das Homeoffice wieder beenden etc. Diese durchaus interessanten Fragen, die sind zumindest nach der aktuellen Gesetzeslage keine Mitbestimmungstatbestände für die Betriebsräte. Also genau das, worüber die Betriebsräte eigentlich gerne mitbestimmen würden, dieses wir wollen jetzt Homeoffice für alle und jeder darf einmal im Monat ins Homeoffice, da gibt es im Moment keine Mitbestimmung, schon gar kein Initiativrecht des Betriebsrats. Das führt dazu, dass man, wenn man es juristisch sinnvoll beraten macht, eben nicht die große Betriebsvereinbarung zum Homeoffice hat, die dann regelt, wer wann unter welchen Voraussetzungen wie lang im Homeoffice sein darf, sondern dass man gegebenenfalls nur punktuell für einzelne Mitbestimmungstatbestände sich dann per Betriebsvereinbarung verabredet und der Rest ist unternehmerische Entscheidung des Arbeitgebers beziehungsweise Einzelvereinbarung mit den Mitarbeitern. Daneben darf man nicht vergessen, dass das hin, ins und zurück aus dem Homeoffice in den meisten Fällen eine Versetzung nach § 99 Betriebsverfassungsgesetz darstellt, wozu der Arbeitgeber dann den Betriebsrat in jedem Einzelfall beteiligen muss, wo gerade das hin ins Homeoffice, wenn der einzelne Arbeitnehmer einverstanden ist und wenn das Ganze keine Nachteile für andere Teile der Belegschaft haben kann, möglicherweise auch schon keine Versetzung darstellt, wird jedenfalls im Schrifttum diskutiert. Und noch eine dritte Facette, da wo komplett ganz grundlegend das betriebliche Gefüge auf den Kopf gestellt wird durch die Einführung von Homeoffice, kann diese grundsätzliche Initiative Maßnahme eine Betriebsänderung darstellen, über die dann im Sinne der 111 fortfolgende Betriebsverfassungsgesetz ein Interessenausgleich abgeschlossen werden müsste. Also da muss man im Detail schauen, wo man sich da einsortiert. Also das ist ein betriebsverfassungsrechtliches Thema, aber eben in weiten Teilen nicht so, wie es oft gerne gesehen und auch kommuniziert wird.
Okay, trotz allem ist, glaube ich, bis hierher sehr deutlich geworden, dass das Thema Homeoffice rechtlich sehr vielschichtig und komplex ist. Es gibt noch viele offene Fragen, die wir miteinander besprechen könnten. Wir haben im Vorfeld ausgemacht, dass wir uns eine gute halbe Stunde unterhalten. Da sind wir jetzt schon drüber hinaus. Zum Schluss drängt sich für mich natürlich noch eine Frage auf, wo arbeiten Sie denn eigentlich die meiste Zeit? In der Kanzlei oder zu Hause?
Das ist eine wunderbare Frage. Ich arbeite tatsächlich überwiegend im Moment von meinem Homeoffice aus, was tatsächlich einigermaßen büromäßig eingerichtet ist. Ich genieße den Luxus, tatsächlich ein eigenes abgetrenntes, abschließbares, aufräumbares, nicht einsehbares Büro in meinen privaten Räumlichkeiten unterhalten zu können, was auch technisch so eingerichtet ist, dass der Mandant nicht merkt, von wo aus ich telefoniere und von wo ich einigermaßen reibungslos arbeiten kann und natürlich auch Familie und Beruf einigermaßen vereinbaren kann, was in Zeiten von Homeschooling, wo wir wieder bei den Anglizismen sind, durchaus wichtig ist. Wir versuchen, das Corona-konform für die gesamte Belegschaft in der Kanzlei bestmöglich darzustellen, aber auch da muss man eben zwischen einzelnen Funktionen unterscheiden und es bleibt nicht aus, dass eben auch Teile des Personals und sei es im Wechsel die Kanzlei am Leben erhalten, die Post bearbeiten, Fristen notieren, Akten führen, das Telefon bedienen und Ähnliches. Ohne das wäre auch der Partner, der friedlich in seinem Homeoffice arbeitet, nicht denkbar, denn sonst ist die Kanzlei plötzlich tot.
Ich will jetzt gar kein neues Fass aufmachen, aber Sie sind Anwalt, ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer kommen aus der Anwaltschaft. Deswegen noch kurz, gibt es eigentlich für Anwälte im Homeoffice besondere Anforderungen, etwa in puncto Vertraulichkeit der Kommunikation?
Naja, wir haben ja eine besondere Last zu tragen, die unsere standesrechtlichen Verschwiegenheitspflichten und das Mandatsgeheimnis betrifft. Jetzt muss man sagen, wenn man sich das mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben, die für die Tätigkeit ja ohnehin gelten, im Homeoffice auch gelten und insbesondere dann, wenn besonders schützenswerte personenbezogene Daten verarbeitet werden, wenn man sich das anschaut, dann meine ich, dass sich das Schutzniveau zwischen dem normalen Arbeitnehmer, der entsprechend sensible Daten verarbeitet, und dem Rechtsanwalt, der meint, im Homeoffice arbeiten zu wollen, schon gar nicht mehr so eklatant unterscheidet. Aber natürlich bin ich als Anwalt vielleicht besonders sensibilisiert dafür. Das bedeutet für mich, dass hier eben keine Papiere herumliegen, anhand derer ein unbefugter Dritter und sei es auch nur das spielende Kind herausfinden könnte, für welche Mandanten wir arbeiten. Das bedeutet auch, dass ich da neben mir eine schallgeschützte Türe habe, sodass andere Mitbewohner im Haus nicht hören, mit wem ich telefoniere. Und das bedeutet eben auch, dass ich bei Videokonferenzen oder ähnlichem sorgfältigst darauf achte, dass niemand mitbekommt, was hier passiert. Dass die digitale Technik so abgesichert ist, dass niemand mitliest oder mitlauscht und so weiter. Auf diese Weise gewährleisten wir einen maximal möglichen Schutzstandard, der sich jetzt zumindest gefühlt von dem Schutzstandard in der Kanzlei nicht mehr unterscheidet. Aber sicherlich ist das ein Bereich, wo man nicht beliebig Mitarbeiter ins Homeoffice verfrachten kann. Das sieht man dann schon, wenn es darum geht, ob die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können. Da geht es nämlich ganz konkret auch darum, wie sind denn die räumlichen Verhältnisse bei euch? Könnt ihr euch da separieren? Welche Mitbewohner habt ihr da noch? Und da macht es sicherlich einen Unterschied, ob die Rechtsanwaltsfachangestellte, die man ja durchaus mit PC und Telefon ausstatten könnte, in einem Single-Haushalt wohnt und man zumindest das Vertrauen darauf haben kann, dass sich zu den Arbeitszeiten da niemand anders aufhält. Oder ob die Auszubildende mit ihren Geschwistern noch bei ihren Eltern in einer Dreizimmerwohnung wohnt, wo man genau weiß, die wird nicht in Ruhe telefonieren oder arbeiten können. Wenn man die im Homeoffice arbeiten lassen würde, dann würde der Rest der Familie eben zuschauen oder zuhören. Und dann geht die Tätigkeit, also zumindest aus der anwaltlichen Perspektive, aber da gibt es sicherlich viele andere Bereiche, wo das auch drauf zutreffen würde, nicht im Homeoffice.
Ich sehe schon, das wäre wohl einen eigenen Podcast wert. Für alle anderen offenen Fragen verweisen wir an dieser Stelle auf Ihren Leitfaden, den ich sehr empfehlen kann. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Bertram, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren und für das wirklich sehr interessante Gespräch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Beck Aktuell, der Podcast.